Gut 2000 Jahre ist die katholische Kirche alt. Eine Zeit, in der es ungezählte Kardinäle gegeben hat. Können Sie sich vorstellen, dass jemand sich vornimmt, alle Kardinäle der letzten 1000 Jahre in nur einem Lexikon vorzustellen? Wie viel werden das wohl sein? Dr. Hans-Joachim Kracht ist ehemaliger Chef der deutschsprachigen Ausgabe des L'Osservatore Romano und seit mehr als 20 Jahren beschäftigt er sich mit einem Lexikon aller Kardinäle der vergangenen 1000 Jahre. Eine Mammutaufgabe. Der erste Band des Lexikons der Kardinäle von 1058 bis 2010 soll in diesem Herbst erscheinen. Dr. Kracht ist jetzt bei uns im Studio. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Dr. Kracht, wie viel waren das denn überhaupt? Kann man das sagen? Wie viel waren das? Wie viele Kardinäle in den gut letzten 1000 Jahren?
Ungefähr 3.500.
3.500 Kardinäle. Da bekommt man eine Vorstellung, was für ein Mammutwerk, was für eine Mammutarbeit Sie da geleistet haben. Warum beginnen Sie in Ihrem Lexikon der Kardinäle genau im Jahr 1058?
Wegen der Quellenlage und weil es ein besonderes Ereignis, das erste Papstwahldekret gab, in dem die Papstwahl den Kardinälen als Aufgabe zugeschrieben wurde.
Das heißt, von da ab kann man überhaupt von einem Kardinalskollegium, einem geschlossenen sprechen von 1058?
Von einem Kollegium kann man erst sehr viel später sprechen, weil es vereinzelte Gruppierungen gab, bis es sich zu einem Kollegium formierte, hat es etwa 200 Jahre gedauert.
Und warum enden Sie 2010? Da haben wir leider gar nicht unseren Kölner Kardinal in Berlin, Wölki zum Beispiel, mehr dabei.
Das haben wir gelöst, indem wir in dem zweiten Band B, der auch noch dieses Jahr erscheint, die neu ernannten Kardinäle von Benedikt dem 16. dem Buchstaben B voranstellen.
Also streng genommen nicht bis 2010, sondern doch noch die aktuellen Kardinäle mit in das Werk hineinnehmen.
Genommen.
Warum interessieren Sie sich so für Kardinäle? Seit 20 Jahren arbeiten Sie an diesem Mammutlexikon.
Seit über 30 Jahren schon. Denn als Kardinal Höffner mich mit der Erarbeitung der Akten für den Seligsprechungsprozess Adolf Kolpings beauftragte, hat er mir nebenbei mal im Camposanto gesagt: Und wenn Sie mal was anderes tun möchten als Kolping in Ihrer Freizeit, dann bietet sich an, mit einem Lexikon der Kardinäle zu beginnen. Denn das letzte ist von Berton in der Sammlung Migne vor 150 Jahren erschienen. In deutscher Sprache gibt es überhaupt keins. So habe ich mich an die Sammlung herangemacht und in Rom begegnet man dann eben auch Leuten in Bibliotheken und Archiven, die einem helfen. Für das Mittelalter sind die Probleme etwas größer. Für die Neuzeit sind wir vor allen Dingen durch die Arbeiten des Düsseldorfer Historikers Weber hervorragend mit Quellen versorgt, dass man sagen kann, Christoph Weber hat die Quellen zu Kardinalsviten in der Neuzeit erstmalig quellenmäßig so untermauert, dass selbst die Römer in Staunen gerieten.
Herr Dr. Kracht, nun, wie heißt es so schön in dem Film mit Heinz Rühmer, nun stellen wir uns mal ganz dumm. Was ist denn eigentlich ein Kardinal?
Ein Kardinal ist ein Kirchenfürst. In Italienisch bis in die Lateranverträge Principe, Fürsten der Kirche, haben die Aufgabe, den Papst zu beraten. Und wie das üblich ist, versuchen die auch, sich mal mehr oder weniger an die Aufgaben zu halten, die ihnen gestellt sind, von den Überschreitungen vor allen Dingen in moralischer Art, sind die Zeitungen ja gelegentlich voll. Von den Heiligen, die sich in dem Kollegium befanden, etwas weniger. Es sind auch nur zwei der Kardinäle, haben Eingang in den Vatikanischen Himmel gefunden, nämlich die Heiligen, die den Petersplatz umranken. Dazu gehört Bonaventura und Karl Borromäus. wobei Bonaventura noch einen anderen Superlativ erreicht hat. Er ist in jedem Lexikon der Weltliteratur zu finden.
Und die blutroten Gewänder tragen Sie, weil Sie den Papst bis aufs Blut verteidigen müssen?
So ist die Interpretation. Das ist natürlich übernommen von älteren Vorbildern, wo die römische Kleidung sich den möglich auffallenden Farben anpasste. Das ist das Kardinalsrot. Volkskundler, die streiten sich noch darum und auch Biologen, von welchen Tierchen diese Farbe gemacht wird. Aber das sind alles Einzelfragen, die sich Spezialisten stellen müssen. Mir ging es eigentlich mehr darum, aus der Erfahrung als Journalist ein Lexikon zusammenzutragen, wo derjenige, der bei einer Zeitung oder in den Medien arbeitet, nicht nur sich auf die Quellen des Internets verlassen muss, sondern zu einem Buch greifen kann, wo er sagen kann, da ist auch noch erkennbar, dass Fragen offen sind.
Sie haben schon zwei Kardinäle genannt, die heilig gesprochen worden sind, also in den Himmel aufgenommen wurden. Sind Ihnen bei Ihren Studien noch besonders interessante, skurrile, seltsame oder bewundernswerte Kardinäle aufgefallen?
Naja, also einer, der zu den Kulturkardinälen genannt werden kann, ist sicher der Kardinal Bembo, der Schöpfer und Wegbereiter des modernen Italienisch, der erst in reiferem Alter die Priesterweihe empfangen hat und auch zu den Kardinälen gehört, die vor ihrem Kardinalat bereits Väter waren.
Aha.
Aber wegen seiner kulturellen Leistungen dann auch ins Kardinalskollegium aufgenommen wurde. Und es gab damals auch schon Widerstände im Kardinalskollegium, dass man sagte, den möchten wir eigentlich nicht.
Kann man denn an den Erhebungen in den Kardinalsstand, gerade auch in der Gegenwart, Besonderheiten der jeweiligen Pontifikate und zeitlichen Entwicklung ablesen?
Das kann man durchaus, und da möchte ich vielleicht auf zwei Kölner Beispiele kommen. Also Kardinal Frings zum Ende des Zweiten Weltkrieges in das Kardinalskollegium berufen wurde, mit weiteren deutschen Kardinälen, nämlich den beiden Cousins von Galen und Preysing. Das war eine Ehre für die deutsche in Trümmern liegende Kirche und, wie wir wissen, ja auch eine Motivation für Kardinal Frings zu zeigen, man kann auch am Wiederaufbau durch die Beziehungen, die er international mit dem Kardinalskolleg verknüpft waren, etwas dazu beitragen, dass das Verhältnis von Deutschen und Franzosen sich verbessert. Das ist sicher eine Leistung von Kardinal Frings, diesen Weg mit vorbereitet zu haben, so wie es auch ein Verdienst von Höffner war, das Vorbereiten des Weges zur Versöhnung zwischen Deutschland und Polen durch die Einladung seiner Kollegen nach Köln.
Also da kann man sehen, dass man da durchaus auch politisch Einfluss nehmen kann, als Papst.
Das wollen wir vielleicht noch deutlicher, möchte ich es mal sagen, weil es oft schief behandelt wird. Kardinal Meissner wurde vom Papst zum Erzbischof von Köln gemacht und hat auf der Straße der Einigung Europas wohl Dinge geleistet, die wir heute historisch noch gar nicht greifen können, weil die Archive noch nicht auf sind. Und ich sage das jetzt mal etwas überspitzt, der Kardinal Meissner konnte eine Wallfahrt in jedes Ostblockland machen, verstand die Sprache, und als er in Köln war, wurde auch nicht mehr von Geheimdiensten, sondern nur noch von Presseleuten verfolgt.
Das ist spannend, dass diese Zusammenhänge mal zusammenzufassen, also das zu sehen auch in diesem
Das können wir heute noch gar nicht beurteilen, welche Bedeutung diese Berufung von Johannes Paul II. Nach Köln haben wird, können wir nicht abschließend beurteilen.
Ämterhäufungen, gar Ämterkauf, mangelnde Lebens- und berufliche Erfahrung mancher Popoträger sind gerade aus der Zeit der Renaissance-Päpste bekannt. Werden jetzt nicht auch in der Gegenwart, wenn auch nicht auf so spektakuläre, um nicht zu sagen skandalöse Weise wie einst, persönliche Interessen, Vorlieben des jeweiligen Papstes gewahrt? Denn die Kardinäle wählen ja auch seinen Nachfolger.
Natürlich. Nur spielen heute bei der Berufung der Kardinäle andere Dinge eine Rolle. Es geht nicht mehr um Pfründen und große Einkünfte. Die vatikanischen Kardinalsgehälter bewegen sich etwa in der Höhe von 2.500 €. Da würde woanders etwa bei der EU kein Führungsbeamter für arbeiten, für dieses Geld. Päpste haben sich im Laufe der Geschichte eine Selbstbeschränkung bei der Ernennung auferlegt, denn es gibt inzwischen, das war schon im Verlauf der Geschichte so, dass die Leiter der Kurienbehörden ins Kardinalat berufen wurden. Historisch hat sich dann herausentwickelt, dass etwa der Erzbischof von Breslau und der Erzbischof von Köln und der Erzbischof von München und der Erzbischof von Berlin, dass die irgendwann zum Kardinalat berufen wurden. Ganz besonders schnell ging das bei Kardinal Höffner, als er Nachfolger von Kardinal Frings wurde. Solche Fälle gibt es in der ganzen Welt, wo sich die Kirche praktisch selbst beschränkt oder der Papst sich selbst Beschränkungen auferlegt hat in der freien Wahl seiner Mitarbeiter.
Naja, aber jetzt sehen wir ganz aktuell mit Bischof Müller, der Papst hat natürlich doch, das ist ja auch gewollt und richtig so, die Macht, jemanden, Bischof Müller wird voraussichtlich Kardinal werden, in eine sehr bedeutende Position zu heben, der ihn da unterstützt.
Das ist ein Beispiel der freien Auswahl, dass er den Regensburger Bischof zum Erzbischof ernennt und gleichzeitig zum Propräfekten der Kongregation, der er selbst ja sehr viele Jahre vorgestanden hat. Das ist ein Zeichen der freien Auswahl. Um bei diesem Beispiel zu bleiben, Kardinal Wölki wurde vor dem Papstbesuch zum Erzbischof von Berlin ernannt und mit dem Berliner Erzbistumssitz ist in der Regel das Kardinal verbunden. So war es nicht verwunderlich, dass er bei der letzten Berufung Kardinal Wölki, Erzbischof Wölki, ins Kardinalskollegium berief. Eine ganz überraschende Wahl war aber die Wahl zum Kardinalat von Kardinal Becker des Kölners, der Ratzinger lange als theologischer Berater in der Kongregation gedient hat und natürlich bei einer Papstwahl keine Rolle mehr spielen wird.
Sie sagten gerade, es geht hier nicht um Geld, es geht hier nicht um materielle Pfründe, so wie in der Renaissancezeit, aber es geht um kirchenpolitische Macht. Das würde wohl kaum jemand bestreiten. Würden Sie denn, Herr Dr. Kracht, Kardinäle als Strippenzieher in der Kirche bezeichnen?
Strippenzieher ist ein schönes kölsches Wort für Dinge, die seit dem Mittelalter in Rom an der Tagesordnung sind.
Aha, eine vielsagende Antwort, die wir da gerade gehört haben. Herr Dr. Kracht, gibt es einen Kardinal, wo Sie sagen, mein Gott, der imponiert mir besonders bei all Ihren Studien, das ist jemand, Sie sagten Buenaventura, haben Sie genannt. Gibt es irgendeinen Kardinal, wo Sie sagen, mein Gott, der ist toll?
Also mich persönlich hat beeindruckt, weil ich ja nicht nur als Wissenschaftler gearbeitet habe, sondern auch einige Jahre in der Entwicklungshilfe tätig war. Mich haben zwei Kardinäle besonders beeindruckt, die beide nicht mehr leben. Der eine war Kardinal Zinn von Manila und der andere war Kardinal Kim von Seoul. Kardinal Kim von Seoul war ein Schüler von Kardinal Höffner und dass die katholische Soziallehre in Korea so verbreitet ist und dass die katholische Kirche einen überdurchschnittlichen Aufschwung nimmt, hat sicher etwas mit diesem Faktum zu tun. Außerdem war er auch persönlich ein sehr freundlicher Gastgeber, als ich ihn mehrmals besuchen durfte. Dasselbe kann ich auch von Kardinal Kim sagen, der in Manila eine unter diesen schwierigen politischen Umständen des Marcos-Regimes mich und meine Frau mit meinen Kindern bei einem Urlaub in seinem Haus empfing und selbst das Eis aus seiner Küche holte, mit dem er uns bewirtete. Der hat für die Verbreitung des Christentums in China so viel geleistet, mit Radio Veritas in Manila, zu dem auch die Kölner Kirche ihren Beitrag geleistet hat, weil Höffner sich nie persönliche Geschenke zu seinen Gedenktagen gewünscht hat, sondern immer Spenden für Radio Veritas in Manila.
Während Ihrer Zeit in Rom haben Sie auch viele, viele, viele Kardinäle persönlich erlebt. Natürlich auch Ihre Marotten. Ich weiß nicht, einer hat besonders viel Zigarre geraucht. Kardinal Marx macht das aus München. Gibt es noch andere Sachen, die besonders originell waren, die Ihnen aufgefallen sind an Kardinälen, die Sie da erlebt haben?
Es gehört zu den römischen Gepflogenheiten, dass man über Lebende gar nicht spricht und über Verstorbene zumindest nichts Negatives sagt. Das heißt nicht, dass nicht der Benutzer des Lexikons, wenn er den Quellen und der Literatur, die dort angegeben sind, wenn er denen sorgfältig nachgeht, dann wird er alles finden, was er zu einer persönlichen Meinungsbildung braucht.
Das macht auf das Lexikon neugierig. Abschließende letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Unter welchem Pontifikat, in welcher kirchenhistorischen Epoche hätten Sie denn am liebsten gelebt oder vielleicht sogar gedient?
Gut, ich habe ja gedient und wenn einer das schöne Erlebnis voraussichtlich am nahenden Ende seines Lebens in Erinnerung rufen kann, war es ein Erlebnis mit Johannes Paul II. In dessen Begleitung durch das Brandenburger Tor zu ziehen, das werde ich wohl nie vergessen.
Vielen Dank, Dr. Kracht. Im Herbst erscheinen die ersten beiden Bände des neuen Lexikons der Kardinäle 1058 bis 2010. Mit seinem Autor, Herrn Dr. Hans-Joachim Kracht, sprachen wir über Vertreter, Entwicklungen und jeweilige Bedeutung des Kardinalats in Geschichte und Gegenwart.